Willkommen beim Podcast der Yacht, Europas größtem Segelmagazin. Mit Journalist und Segler Tim Kruse. Er spricht mit Menschen, die den Wind kennen, die Verantwortung tragen und echte Geschichten erzählen. Segeln für die Ohren. Jeden Freitag neu.
Vor ziemlich genau einem Jahr hatten wir Christian Sauer hier im Podcast. Da stand er noch vor seiner Weltumsegelung im Mini-Globe Race auf seinem 5,80 Meter selbstgebauten Sperrholzboot. Jetzt, 271 Tage später und 24.000 Seemeilen später, hat er es geschafft. Christian, erstmal herzlichen Glückwunsch.
Vielen Dank, Tim.
Wie geht's dir? Bist du langsam angekommen oder bist du immer noch auf See?
Das ist immer noch so. Ich kann gar nicht genau sagen, ob noch auf See, aber so wirklich diese Reise verarbeitet habe ich noch nicht.
Das wird eventuell auch noch Monate dauern, weil es so extrem war. Und ich glaube, genau darüber möchte ich gerne mit dir sprechen. Also insgesamt waren es 4 Etappen. Das war einmal Antigua-Panama, dann Panama-Fidschi, Fidschi-Kapstadt und Kapstadt-Antigua. Und du bist jetzt auch auf Antigua. Erstmal, bevor wir über dich sprechen, wie geht's denn dem Boot? Ich meine, du hast es ja selber gebaut in, ich glaube, 2,5 Jahren. Kann man das noch benutzen nach der Strecke?
Dem Boot geht es sehr gut. Super. Das hat natürlich ein paar Narben bekommen. Aber das ist das, was meine Freunde mir auch vor der Abreise gesagt haben. Wir haben nicht zu viel Aufwand auf die Details verwenden, weil man wird das sehen nach einer Weltumsegelung, dass du damit so lange gesegelt bist. Und das ist der Fall, aber es ist alles in einem sehr guten Zustand. Und ich bin wirklich stolz drauf, dass mich dieses Boot so gut um die Welt gebracht hat.
Bist du in gutem Zustand?
Ja, im Großen und Ganzen mental alles gut, körperlich.
Super.
Bin ich ein bisschen angeschlagen. Ich brauche wohl eine Operation in beiden Schultern, was wahrscheinlich eine alte Verletzung irgendwie ist oder was sich irgendwie verschleppt hat. Aber meine Schultern sind nicht in einem Top-Zustand. Und das hat mich auch die ganze Reise begleitet.
Das haben wir auch mitgekriegt. Ja. Also ich habe dich natürlich auch verfolgt und auch die Yacht hat ja ständig über dich geschrieben. Ja. Was genau ist mit deinen Schultern los?
Ich habe bestätigt in der linken Schulter ein Band angerissen, so 70%. Das Lustige war jetzt, ich war bei einem Schulterspezialist in Recife und der hat mich gefragt, ja, wie ist denn der Zustand jetzt der Schultern im Prozent? Und ich habe gesagt, linke Seite 50%, rechte Seite 10. Für das, was ich hier tue, sind diese Prozentangaben korrekt. Also im täglichen Leben oder sowas geht das einigermaßen, aber auf dem Boot ist es hart.
Ja, und ich weiß auch, und alle, die uns hören, wissen auch, wenn der Körper nicht mitspielt, spielt ganz schnell der Geist auch nicht mit. Also wenn du so lange Touren machst, ja, Panama-Fidschi, das war ja das Allerkrasseste, also so eine lange Tour und das mit einem ledierten Körper, wie hast du das geschafft?
Kannst du gar nicht sagen. Ich habe mich durchgebissen. Auch wenn die mich in Tahiti direkt da behalten wollten im Krankenhaus. Also wir haben ja dazwischen auf diesen Etappen Zwischenstopps gehabt. Einer davon war in Tahiti und der wollte die Operation gleich machen. Und ich habe dann aber Bestätigung bekommen von anderen Ärzten. Nein, wenn das nicht komplett gerissen ist dann und ich es von Schmerzen her aushalte, dann kann ich es auch nach dem Rennen machen. Und so habe ich mich dann von Etappe zu Etappe durchgebissen. Wie genau ich das gemacht habe, kann ich gar nicht sagen, aber es spiegelt so ein bisschen das wider, was ich auch während des Bootsbaus erlebt habe, dass eigentlich die Hindernisse, die da sind, überwunden habe, da doch so spurbar und so fokussiert auf mein Ziel, dieses Rennen abzuschließen, dass ich es geschafft habe.
Was wünschst du dir jetzt? Ich meine, wenn man sowas Hartes hinter sich hat, möchte man ja eigentlich, kenne ich von mir, sowas nochmal erleben, aber in schön. Geht dir das auch so?
Das ist sehr gut gesagt, ja. Also ich möchte auf jeden Fall eine weitere Weltumsegelung machen. Wenn möglich, dann vielleicht in einem größeren Boot und mit mehr Zeit. Und wir sind in einem Rennmodus um die Welt gefahren.
Ja.
Für mein Empfinden viel zu wenig Zeit gehabt, Land und Leute kennenzulernen. Und das ist das, was ich am meisten vermisst habe. Und deswegen braucht es eine zweite Weltumsegelung.
Ja, verstehe ich. Also es war zum ersten Mal das Mini-Globe Race in der Form, auch auf so kleinen Booten, dass überhaupt regattamäßig um die Welt gesegelt wurde. Es waren ursprünglich 15 Boote unterwegs. 11 sind angekommen, du bist 7. geworden, schönes Mittelfeld. Was ist denn mit den 4 passiert, die nicht angekommen sind? Muss man sich da Sorgen machen?
Nein, also wir haben entgegen aller Statistiken, die es vielleicht dann so gibt, bei Rennen um die Welt zum Glück keine größeren Schäden gehabt, sondern das sind dann persönliche Gründe gewesen, oder die finanziellen Mittel ausgegangen sind, oder als die Australier so nah an der Heimat waren, vielleicht ein bisschen Heilweh bekommen haben. Das waren die Gründe. Wir haben zum Glück keine größeren Schäden gehabt.
Du bist ja 7. geworden, was ja fast egal ist. Ne? Wie geht's dir damit? Klar, du hättest irgendwie auch noch zwischendurch mal 5. werden können. Aber am Ende ist egal, ne?
Am Ende ist egal.
Ja.
Mein Ziel war immer, das habe ich vorher auch so gesagt, dass ich ein zweites Mal auf Antigua ankommen möchte. Das heißt, es irgendwie schaffen möchte, mit meinem selbstgebauten Boot um die Welt zu segeln.
Mhm.
Das hat funktioniert, ja. Und irgendwann zwischendrin kommen natürlich dann so ein bisschen
klar.
Der Ehrgeiz kommt dann hoch als alter Regattasegler im Laser, dass man das Boot ein bisschen mehr pusht und dann doch irgendwie ein bisschen schneller sein möchte. Alles in allem ist das egal. Es sind natürlich Leute dabei gewesen, die die Boote nicht selber gebaut haben, die nur das Rennen machen wollten, die mit minimalster Ausstattung unterwegs waren. Und dann gibt es eben Leute wie mich. Wir haben das Boot selber gebaut. Wir haben alles Mögliche an Werkzeug dabei, dass wir am Boot arbeiten können und helfen damit unseren Ersatzteilen Werkzeug den anderen aus, die dann schneller sein möchten.
Seid ihr am Ende dann 11 richtig zusammengewachsen, auch wenn ihr euch natürlich nur ab und zu auf Land an Land gesehen habt, aber seid ihr sowas wie Freunde und so eine Gemeinschaft geworden?
Wir haben auf jeden Fall was uns verbindet, und das ist einfach diese extreme Sache, mit so einem kleinen Boot um die Welt zu segeln. Aber es menschelt natürlich dann zwischendrin auch mal. Und
ja.
Da gab es zwischendrin vielleicht auch mal ein paar Spannungen, aber alles in allem verstehen wir uns sehr gut. Und mit denen ich auf diesen Zwischenstopps meistens zusammen war, weil die meiste Zeit habe ich mit dem Mittelfeld dann verbracht. Ja. Wir haben ja in dem Rennmodus eine gewisse Zeit an den Orten verbringen müssen. Und dadurch war das Mittelfeld natürlich eher beisammen als jetzt die vorne waren und die ganz am Ende der Flotte. Wir haben einfach wahnsinnig viel unternommen miteinander und sind richtig zusammengewachsen und haben verbindende Erlebnisse, und es ist einfach unglaublich.
Gewonnen hat der Schweizer Renaud Stittelmann. Der hat alle 4 Etappen gewonnen. Was hat der anders gemacht?
Ja, das fragen wir uns auch.
Der hat einen Motor dabei.
Ja, gut, das wird ihm auch unterstellt, ja. Wir haben einen dabei, der sagt, okay, er möchte um die Welt segeln, ohne einen Motor zu benutzen. Man kann nicht sagen, dass wir wirklich einen Motor benutzt haben, weil mal so gesehen, dass wir kleine Elektroaußenborder haben, die mit einer Batterieleistung vielleicht 20 Minuten laufen. Und was macht so ein Schiff in 20 Minuten? Mal abgesehen davon, dass die Kapazitäten in Solarpanelen gar nicht ausreichen, um jetzt wirklich alles ausreichend
völlig klar.
Unterwegs wieder zu laden. Renaud ist der Einzige gewesen, der sich wirklich penibel auf dieses Rennen vorbereitet hat. Er ist ein sehr erfolgreicher Regattasegler, sehr bekannt in der Schweiz. Und er hat 1,5 Jahre auf dieses Rennen hingearbeitet. Er ist wahnsinnig erfahren und er weiß, was er tut. Von den Strömungen und Wind angefangen über das taktische Manöver. Der ist unglaublich. Also da höchsten Respekt. Er hat auch die ganze Flotte überwacht, kann man sagen. Also er hat jeden im Auge gehabt und er kann auch sagen, okay, wer wann an welcher Stelle welche Bedingungen hatte und da vielleicht etwas hätte anders machen sollen. Hat er auch nicht mit zurückgehalten, also sein Wissen da weiterzugeben. Aber das ist dann die Erfahrung und das auch wirklich so durchzuziehen, die ihn dann zu sich geführt haben. Und dann habe ich höchsten Respekt vor.
Aber höre ich da auch ein bisschen durch, dass ihr ihn auch zu den anderen auch ein bisschen, also dass er nicht so richtig zu euch gehörte, vielleicht ein bisschen anders war?
Nein, bei ihm eigentlich, wie soll man das sagen? Also schon speziell, er hat sich halt wirklich aufs Rennen konzentriert und hat sich an vielen Stopps dann, auch an den längeren Stopps, ist er nicht vor Ort geblieben, sondern hat gesagt, er fährt irgendwo hin, in irgendein Hotel, hat meistens auch nicht gesagt, wo er ist, und erholt sich.
Krass.
Ja, war wirklich komplett fokussiert auf das Rennen.
Ja, ja.
Der Erfolg gibt ihm recht, also er hat das vielleicht so gebraucht. Die Zeit, die er da war, haben wir immer einen guten Kontakt mit ihm, und das ist seine Art, ja, und er hat es durchgezogen. Auf der anderen Seite tut er Sachen an Bord, die es vielleicht sonst keiner tun würde, ja, dass er, wenn er innen drin schon irgendwie alles auf die hohe Seite gepackt hat, sein ganzes Gewicht und kein Platz mehr für ihn ist, dann hat er sich oben auf dem Deck festgebunden, um auf der hohen Kante zu schlafen.
Okay, ja, gut. Wenn man gewinnen will, ne, macht man alles.
Ja, richtig, ja.
Ja, nicht schlecht. Es muss es auch geben, ist gut so.
Und das war bei mir eher, muss ich sagen, also wie gesagt, es gab die Tage, an denen ich gepusht habe und euch auch gezeigt habe, dass ich sehr schnell sein kann. Und es gab auch Tage, wo es mich dann wirklich nicht wirklich interessiert hat, wo ich einfach nur so in den Tag rein gesegelt bin.
Waren das dann die Momente, wo du es dann trotz allem genießen konntest oder eher auch immer noch nicht?
Ich habe alles in allem die Reise sehr genossen.
Okay, schön.
Das auf jeden Fall. Und da die Schulterschmerzen, die ja, haben mich begleitet, aber das war meine Entscheidung, mich da durchzubeißen, so, so gut es geht. Mhm. Und ich habe wahnsinnig tolle Erlebnisse gehabt auf dieser Reise. Ja, das Naturerlebnisse, die Menschen, die ich kennengelernt habe, durchweg positive Erinnerungen.
Ich würde gerne mit dir die 4 Etappen durchgehen, nur kurz. Ja, und dass du mir so ein Highlight und ein Lowlight jeder Etappe erzählst, wenn dir was einfällt. Ne? Also erstmal Antigua, Panama. Das habe ich übrigens auch schon mal gemacht und wir mussten die gesamte Karibik durch Motoren, weil wir wirklich komplett Flaute hatten. Das war bei dir nicht der Fall. Wie war es auf dieser Strecke für dich?
Eine relativ kurze Etappe zum Start, damals noch ohne Starlink, also ich war relativ wenig verbunden mit der Außenwelt. Mhm. Ich habe das Segeln sehr genossen und bin, nachdem ich im Atlantik, so wie wir es auch im letzten Interview besprochen haben, ich bin gar nicht dazu gekommen, auf dem Atlantik wirklich runterzukommen. Ich war die ganze Zeit beschäftigt, es war alles neu für mich. Mhm. Auf der ersten Etappe nach Panama war das erste Mal, wo ich ein bisschen entspannen konnte und mal angefangen habe, so über das Leben nachzudenken. Was will ich? Was passiert hier gerade? Das war sehr schön. Momente, die nicht so gut waren. Also wir haben vor Barranquilla, was ja auch Klein Kap Horn genannt wird, haben wir ein bisschen einen starken Wind bekommen. Und das war das erste Mal, wo ich mich im Boot gefragt habe, okay, ist das sicher? Weil das einfach so, sich so wahnsinnig schnell in den Wellen bewegt hat, dass ich irgendwie die Füße auf der unteren Seite hatte und dann kippt das Boot auf die andere Seite und ich habe nicht meine Füße schnell genug auf die andere Seite bekommen. Das heißt, ich habe eher so einen Handstand im Kopf mitgemacht und dann wieder zurück. Dann gesagt, okay, das ist vielleicht der Moment, wo ich jetzt mal reingehe und die Luke zumache. Das waren so die Anfänge. Das war das erste Mal, dass ich diese Bedingungen hatte und wir haben das danach haben wir schwierige Bedingungen gehabt und das würde mich jetzt nicht mehr schocken. Ja.
Okay. Ihr seid dann nicht durch den Panama-Kanal, sondern irgendwie per Land drüber transportiert worden, richtig?
Genau. Ja, wir sind zu klein für den Kanal. Wir dürfen nicht durch, auch weil wir nicht motorisiert sind mit den Elektroaufbordern. Deswegen wurden die Boote auf Trailer gepackt und auf die Pazifikseite gefahren.
Eigentlich schade, ne?
Ich habe das Glück gehabt, ich habe auf einem anderen Schiff als Leinhändler machen dürfen. Also das Erlebnis, das habe ich. Das war schön, aber es wäre natürlich mit unseren Booten auch schön gewesen.
Ja, na immerhin bist du mal durch den Panama-Kanal selbst. Das ist ja auch schön.
Ja.
Dann kam die längste Etappe für euch, Panama, Fidschi.
Ja.
Wie war das für dich mit der Einsamkeit dann irgendwann nach vielen, vielen Wochen auf See? Alleine, ohne irgendwas.
Wir hatten ja Zwischenstopps auf dieser Etappe. Auf den Marquesas, 4600 Seemeilen, dann Tahiti und dann Tonga und von Tonga aus nach Fidschi. Mhm. Also die längste Etappe war dann, wie gesagt, von Panama zu den Marquesas. Mhm. Ich war vorbereitet für 60 Tage. Habe auch entsprechend Vorräte mitgenommen, bin mit 290 Litern Wasser losgefahren. Jemand anders ist in der Flotte, glaube ich, mit 140.
Wow.
Wir wussten nicht, wie die Bedingungen werden, ja, wie schnell kommen wir durch die kalten Zonen durch. Das war für mich mental eine sehr anstrengende Etappe, weil ich kann es nicht anders sagen, mein ganzes Privatleben komplett auf den Kopf gestellt habe. Und das hat mich da sehr beschäftigt und hat mich aber, weil ich das verarbeiten musste, hat dazu geführt, dass ich gesagt hätte, ich wäre am liebsten noch ein paar Wochen weitergefahren, anstatt auf den Marquesas dann anzuhalten.
Ach, spannend.
Ja, also ich habe auf dieser Etappe auch gemerkt, es ist einfach so von den Emotionen her, die Höhepunkte und die Hochpunkte, so wahnsinnig dicht beieinander liegen. Also das kann innerhalb von einer Sekunde kann das umswitchen und auch wieder in die andere Richtung. Und das war so gesehen, ja, eine schwierige Etappe für mich. Mhm. Dazu kam, dass ich auf dieser Etappe eine Hautinfektion hatte. Das ist so schlimm geworden, dass ich dann irgendwann einen telemedizinischen Dienst, den wir nutzen, angerufen habe. Und die haben gesagt, okay, du hast wahrscheinlich nicht genügend Antibiotika an Bord, um das zu behandeln. Geh bitte irgendwo ins Krankenhaus. Ja, okay, bin gerade auf dem Pazifik. Aber glücklicherweise nah an Galapagos dran. Und ich habe über diese Regelung eines medizinischen Notfalls auf Galapagos anlanden dürfen, war in Santa Cruz. Und man hat mich dann zum Krankenhaus eskortiert und auch wieder zurück aufs Boot. Also ich musste auch direkt wieder raus. Und das war ein Punkt, wo ich gesagt habe, okay, was passiert, wenn die mich da behalten? Ist hier vielleicht das Rennen vorbei? Das war dann auch so ein Tiefpunkt. Mhm. Ich durfte weiterfahren, zum Glück. Und habe mich gut versorgt mit Medikamenten, dass das sicher ging. Insgesamt war ich 37 Tage dann unterwegs von Panama zu den Marquesas.
Kannst du sagen, was das genau für eine Krankheit war? Also hat die einen Namen?
Ich kann es gar nicht genau sagen, weil die das nicht testen wollten. Also ich habe auch auf Tahiti dann nochmal deswegen bei einem Arzt vorgesprochen und selbst wenn ich alles selber zahle, die wollen es einfach nicht machen, die testen nicht.
Ah, okay. Und das ist jetzt weg?
Das ist jetzt weg, ja. Ja, ordentliche Narben irgendwie sind geblieben, aber das ist im Moment weg.
Aber du wirst es ja mal gegoogelt haben, ne? Was könnte es denn gewesen sein?
Das könnte Staphylococcus aureus gewesen sein, sowas, ja.
Mhm. Mhm. Ist das dann unbehandelt wahrscheinlich lebensgefährlich irgendwann, ne?
Das kann, wenn das in den Blutkreislauf geht, die Organe befällt, kann es lebensgefährlich sein. So schnell dann, glaube ich nicht, aber gut, behandeln muss man es. Ja, was ja bei sowas eigentlich dann schon wichtig ist, dass man das testet, damit man das richtige Antibiotikum dagegen nehmen kann.
Mein Gott, ey, was hast du da durchgemacht? Unfassbar. Dazu noch deine Privatgeschichte, über die wir nicht sprechen wollen. Dann kamst du nach den Zwischenstopps Tahiti und Tonga, kamst du dann in Fidschi an. Da hattet ihr dann ein bisschen Zeit mal für euch. Wie hast du die Zeit dann da empfunden? Oder ist man dann fast so ein bisschen so, ich sag mal, flapsig zombie-mäßig unterwegs, dass man gar nicht man selber ist?
Dass ich nicht so wirklich angekommen bin oder gerade zu sehr in Gedanken bin, und den hatte ich zwischendurch immer wieder. Mhm. Man ist aber dann doch beschäftigt. Also das war eher auf den Marquesas der Fall und dann auch auf Tahiti. Und ich habe aber viel am Boot auch immer machen müssen. Was vielleicht, wenn das Boot vorher getestet worden wäre, ja, dann wäre es vorher aufgetreten, dann hätte ich es vielleicht nicht mehr gehabt. Das war jetzt gegen Ende der Reise, war das wirklich eher so, dass ich dann mehr Zeit hatte, um andere Leute kennenzulernen. Mhm. Der Stopp, den wir dann hatten auf Tonga, war schon sehr schön und sehr entspannt. Wir haben viel unternommen zusammen. Und der lange Stopp auf Fidschi hat wahnsinnig Spaß gemacht, da zu sein. Also die Ankunft auf Fidschi ist schon mal ja ganz besonders, wenn man da mit traditionellem Gesang in einem Marina empfangen wird und auch wieder verabschiedet wird. Und das war ein großer Stopp. Mein Manager Thomas ist auch nach Fidschi gekommen und hat mir noch Ersatzteile noch mitgebracht. Und
ah, super.
Ja, wir haben da alles in allem eine gute Zeit gehabt. Und so ein langer Stopp, der kann manchmal auch zu lang werden, ja, wenn man weiß, man segelt Regatta. Und
klar.
Ja, wir waren schneller unterwegs als geplant. Ja, wir haben größere Strecken zurückgelegt jeden Tag, als der Veranstalter geplant hatte. Mhm. Und dadurch waren die Stopps auch so lang. Irgendwann hat man dann auch alles gesehen, es hängt auch immer ein bisschen von den Gegebenheiten ab oder sowas, aber dann kommt manchmal schon auch so ein bisschen das Gefühl hoch, okay, ich würde jetzt gerne weiterfahren.
Du hast halt Hummeln im Hintern und denkst so, ja, wir müssen immer noch halb um die Welt. Ja, ja. Das ist natürlich das Ding, und dann ist mal, kann ich mir vorstellen. Fidschi Kapstadt mit auch wieder verschiedenen Zwischenstopps, ne? Darwin, Mauritius, auch eine krasse Strecke, mein Gott.
Das waren 10.000 Meilen circa. Ja, mit Stops in First Day Island, nördlich Australien, dann Cocos Keeling, wahnsinnig toller Stopp. Und dann ein zusätzlich eingefügter in Rodriguez, also in den Indischen Ozean überquert bis nach Rodriguez. Und dann Mauritius. Und in Mauritius hatten wir wieder, was vorher nicht geplant war, einen gesamten Flottenstart aus Sicherheitsgründen, damit wir wenigstens ein bisschen näher beieinander sind und auf diesen 10.000 Seemeilen die Schiffe nicht so weit auseinandergezogen sind. Und sind dann südlich von Madagaskar rum und südliche Straße von Malakka rüber bis nach Durban gefahren.
Boah,
was ja so
Wahnsinn.
Ein traditioneller Stopp ist, wo viele Weltumsegler früher Halt gemacht haben. Und dann haben wir uns ein bisschen an der Küste entlang gehangelt. Und da hatten wir einen sehr guten Modus, was man auch dem Veranstalter wirklich loben muss, weil das hat sehr gut funktioniert. Wir hatten auf dieser Strecke von Durban bis nach Kapstadt 16 Tage Wetterstopps. Oder 16 Tage zur Verfügung, um Wetterstopps einzulegen, um ein richtiges Wetterfenster zu warten. Klar, die Wild Coast runter, von Durban bis East London, wo der Gullahstrom schon sehr stark ist, das mussten wir mal in einem Stück machen. Danach hatten wir eben die Möglichkeit anzuhalten, was wir auch genutzt haben. Es ist nur einer durchgefahren.
Der Schweizer, nehme ich an.
Nein, der hat die Stopps gemacht. Okay. Nein, sondern sein auf dem Atlantik war sein schärfster Konkurrent, Kerry Harris, ja, hier nicht. Der ist in einem durchgefahren. Er ist später gestartet in Durban und ist auch eine beeindruckende Leistung. Ist also ziemlich weit nach Süden runter auch, gefahren und in einem durch nach Kapstadt gefahren. Wir haben uns für die sichere Variante entschieden und sind an der Küste entlang gefahren. Haben da auch wahnsinnig tolle Stopps gehabt, tolle Leute kennengelernt und das war eine Etappe, die mir sehr viel Spaß gemacht hat. Also da unten dann südlichste Punkt der Reise, um Kapagullas rumzufallen und dann ins Kap der Guten Hoffnung bis nach Kapstadt und so die Ankunft in Table Bay.
Ja, das glaube ich. Das muss unfassbar sein. Unfassbar.
Ja.
Dann kam eure schon, in Anführungsstrichen, letzte Etappe, Kapstadt-Antigua, was alleine für sich ja schon so eine krasse Reise ist. Ja, man muss sich das vorstellen. Ihr seid dann ja noch über St. Helena, das ist diese Insel da mitten im Südatlantik, und Recife in Brasilien, habt ihr noch kurz Stopps gemacht. Wie war diese letzte Tour für dich und was ging in dir vor, wissend, dass das die letzte Tour ist? Also konntest du das nochmal genießen oder war es dann am Ende so, oh Gott, ey, hoffentlich packe ich's und ich bin froh, wenn es vorbei ist? Wie war so dein innerer Zustand?
Mein innerer Zustand in Kapstadt war schon sehr gut, weil ich mich in Kapstadt sehr gut gefühlt habe. Und wir haben die vermeintlich schwierigste Etappe zwischen Mauritius und Kapstadt gemeistert. Und das war so der Meilenstein. Und es haben auch viele gesagt, ja, ab Kapstadt geht es eigentlich nur noch bergab. Ja, nur noch den Atlantik hoch, nur noch. Und ich war guter Dinge. Wir haben, also wusste, dass ich mich in Recife mit jemandem wieder treffen werde und habe von da sehr drauf hingefiebert und habe diese schnelle Passage im Atlantik sehr genossen, die war auch wahrscheinlich nicht zu erwarten war. Ja, wir haben sehr früh die Tradewinds erwischt und sind in einem wirklich schnellen Tempo bis nach St. Helena gekommen, hatten einen wahnsinnig tollen Stopp in St. Helena, auch wenn es bloß eine Woche war, und sind von da dann nach Recife gefahren und hatten das Glück, dass der Wind wirklich auf unserer Seite war. Das ging richtig schnell.
Oh, super.
Und dann hatten wir wieder einen gemeinsamen Neustart in Recife. Der hatte zum Ziel, dass wir nicht über 3 Wochen verteilt in Antigua ankommen, sondern relativ kompakt in Antigua dann einlaufen. Das war erstmal Wahnsinn. Der Start hat wahnsinnig Spaß gemacht, weil wir quasi in der Marina gestartet sind, innerhalb des Wellenbrechers. Ja, wie früher im Laser, kann man sagen, ja. Kurze Startlinie und aus dem Hafen rauskreuzen und das war gut. Und was wir damals noch nicht wussten, wir wussten, okay, wir müssen wieder durch die Doldrums durch. Wir werden mit Seegras ein bisschen zu tun haben, wir werden ein bisschen Strömung haben. Ja, irgendwo werden wir schon auf Antigua ankommen, aber es kann ein bisschen dauern. Und was wir nicht wussten, ist, dass wir, also bis auf die Squalls, die ein bisschen nervig waren, nach den Squalls war ab und zu mal wenig Wind, aber ansonsten haben wir die ganze Zeit richtig guten Wind gehabt, eher zu viel.
Auch in den Kalmen?
Ja, ja. Es gab, wir hatten keine Kalmen wirklich. Also es gab mal nach dem Squall war es mal ein paar Minuten ruhig, aber das war es auch. Und wir sind vom Wind her gut durchgekommen, haben aber kämpfen müssen, weil wir die meiste Zeit am Wind gefahren sind.
Ach, okay. Also kam der relativ nördlich runter dann.
Ja, und das war, glaube ich, für uns alle, sind wir uns ziemlich einig, dass das die härteste Etappe auf der ganzen Weltumsegelung war, vom Segeln her.
Ach,
die Squalls waren teilweise extrem. Also ich habe einen Tag, bevor ich in Antigua angekommen bin, hat es mich auch für eine halbe Stunde erwischt mit 50 plus Knoten. Wahnsinn, ja. Trotz Lehsegel hat es mich aus dem Bett rausgeschmissen. Ich weiß gar nicht, wie ich da durchgerutscht bin, irgendwie an der Seite. Und bin aufgewacht dabei, habe die Segel nach Hilfeschreien gehört. Hab mich eingepickt, bin raus und hab nur die Segel einfach fallen losgeschmissen, Segel runter, sofort. Das war Wahnsinn. Also so Bedingungen hatte ich vorher nicht erlebt. Und das Wellenbild, was generell das Problem für so ein kleines Boot ist, war brutal chaotisch. Und deswegen war es eine sehr unkomfortable und sehr anstrengende Etappe. Nicht nur bei mir wegen der Schultern, was wahnsinnig schmerzhaft war einfach, diese 2,5 Wochen.
Wurde das auch immer schlimmer mit deinen Schultern? Ja, ne? Dann im Laufe der Reise?
Ja. Das ist leider so, ja. Also ich kann jetzt nicht sagen, okay, von Recife bis hier wurde es noch schlimmer. Die Schmerzen waren mehr, weil die Belastung wahnsinnig hoch war jetzt auf der letzten Etappe.
Oh.
Ja, von daher, das hat uns jetzt zum Abschluss der Reise, hat es uns wirklich nochmal alle Körner gekostet.
Wahnsinn. Und,
ja, wir wissen aber, was wir geschafft haben. Na, jetzt.
Ja. Und erzähl kurz, wie war es dann in Antigua anzukommen? Ist das sowas Surreales, dass man es gar nicht checkt in dem Moment, dass es echt vorbei ist?
Es ist total surreal. Ich bin angekommen, ich habe den Tag über ziemlich gepusht, dass ich einigermaßen noch mit Tageslicht einlaufe. Und da gibt es auch sehr schöne Bilder vom Einlaufen. Das war wirklich dann die Insel zu sehen und zu einem bekannten Ort wieder zu kommen, nachdem man überall sonst Unbekanntes gesehen hat, war wirklich wie nach Hause kommen. Das hat sich echt krass angefühlt. Ich hatte so das Gefühl, als ob ich irgendwie gerade eine Woche oder zwei weg gewesen wäre.
Wahnsinn. Aber lustig, ist alles durcheinander. Das waren dann eben doch 271 Tage.
13 Monate, ja.
Ja, Wahnsinn. Also 271 Tage auf dem Wasser, genau. Ihr wart ja mit den Landgängen dann insgesamt 13 Monate unterwegs.
Richtig, richtig, ja.
Wahnsinn. Ich habe natürlich noch ganz viele Fragen jetzt. Auch wenn uns die Zeit davon läuft. Erstmal, hast du noch Geld? Also das ist ja auch mal ein wichtiger Punkt im Leben, ne?
Leider nein. Nein, nein, nein. Also ich bin wahnsinnig dankbar für jeden, der mich unterstützt hat bisher und wäre auch sehr dankbar über weitere Unterstützung. Man muss es ganz klar sagen, also ich möchte mit dieser Reise auch, ich habe mir einen Traum erfüllt und ich möchte jeden ermutigen, seine Träume einfach anzugehen und das zu machen und einfach zu starten. Und es wird sich irgendwie einen Weg finden, wenn finanzielle Gründe sind oder egal was. Es gibt immer einen Weg, aber es gibt, glaube ich, nichts Schlimmeres, als sich etwas zu wünschen, die ganze Zeit von etwas zu träumen und es gar nicht anzugehen, weil man dann am Ende irgendwann nicht weiß, hätte ich es vielleicht geschafft, hätte ich es nicht geschafft.
Ja, das ist genau und das, da haben wir letztes Mal auch drüber geredet,
ja,
dass wir rausgekriegt haben, also die Angst, zumindest für Menschen, die Abenteuer machen, ne, die Angst, es zu verpassen, ist eben höher als die Angst vorm Abenteuer. Aber ich glaube, das tragen nicht alle in sich und deshalb gibt es nur sehr wenige erlesene Menschen wie dich, die sowas dann durchziehen. Und ich muss echt sagen, das ist unfassbar, was du gemacht hast. Und ich habe total Respekt davor und freue mich einfach auch wirklich mit dir zu sprechen, mit einem Typen, der das so durchgezogen hat, trotz allem.
Gleichfalls.
Christian, danke dafür. Danke für uns alle, sage ich echt, dass du das gemacht hast. Das ist unfassbar.
Sehr gerne. Und ich bin, es kommt so langsam, dass ich merke, okay, was war, das ist doch was Außergewöhnliches, was ich da gemacht habe. Das ist durch das Feedback der ganzen Menschen, die wir unterwegs kennengelernt haben, die sagen, okay, ihr seid wahnsinnig. Ja, normalerweise sind wir mit 35 Fuß das kleinste Schiff im Hafen. Ja, und wir machen das mit 19 Fuß, was mit Sicherheit nicht für jeden ist. Ich habe auf dieser Reise, ich habe mehr Gründe gefunden, eigentlich das nicht zu tun. Und ich muss sagen, ich bin wirklich froh, dass ich angefangen habe, weil, um das Thema Finanzen nochmal aufzugreifen, wenn ich gewusst hätte, was mich das Ganze kostet am Anfang, hätte ich wahrscheinlich nicht gestartet. Es ist ein großer Traum, der in Erfüllung gegangen ist. Ja.
Wie kann man dich denn kontaktieren, um dich zu unterstützen?
Ich habe eine GoFundMe-Page und über die ist auf jeden Fall das immer möglich oder einfach direkt mit mir in Kontakt treten. Das ist gar kein Thema.
Okay, wir schreiben das alles in die Shownotes.
Ja, gerne. Ja, man muss sich schon durchbeißen teilweise.
Wie geht's denn jetzt weiter für dich? Also wann fliegst du zurück nach Deutschland oder gar nicht? Oder was machst du jetzt mit dem Boot und was sind deine nächsten Schritte?
Ich habe nicht vor, das Boot zu verkaufen. Wenn ich es irgendwie stemmen kann, möchte ich die Argo behalten. Das Boot ist mit Sicherheit, was die Ausbauqualität anbelangt, auch ganz anders als andere Boote. Ich hänge an dem Boot. Ich bin wahnsinnig stolz darauf, dass mich dieses Boot um die Welt gebracht hat. Ja, ob es mit der Argo dann noch weitere Abenteuer gibt, werden wir sehen. Ich möchte das Boot auf jeden Fall zurück nach Europa segeln und nicht transportieren lassen. Das wird aber wegen der Schultern wahrscheinlich dann erst nächstes Jahr möglich sein. Und
fliegst du jetzt nach Deutschland zurück und lässt dich operieren oder wie ist der Plan?
Ich werde spätestens im Sommer dann zurück nach Deutschland gehen und hoffen, dass das mit meinen Schultern irgendwie möglichst schnell dann funktioniert, ja.
Und dann geht's weiter. Und dann kommt das nächste Abenteuer, bin ich mir sehr sicher. Christian, vielen, vielen Dank. Ich habe tiefsten Respekt vor dir, wirklich. Und ich weiß, dass viele mit dir mitgefiebert haben und glücklich sind erstmal, dass du da bist, dass du es geschafft hast, trotz aller Probleme. Und es fehlen einem fast die Worte für das, was du da gebracht hast. Und irgendwann wirst du es selber checken und sehen, wie unfassbar diese Leistung ist. Und irgendwann wird es dir auch so gehen, dass du denkst, habe ich das wirklich gemacht? Wenn etwas lange zurückgegangen ist, war ich das wirklich? Dann kommt es einem fast wieder wie ein Traum vor. Ja. Also wir Menschen haben schon ein komisches Mindset, aber nur damit schafft man so große Abenteuer. Vielen, vielen Dank.
Sehr gerne.
Das war der Segel-Podcast der Yacht. Jeden Freitag neu. Gebt uns gerne Feedback und schreibt an podcast@yacht.de. Und wenn ihr mehr auf die Ohren wollt, klickt auf Meilen und Zeilen. Echte Abenteuer direkt ins Ohr.